Ich glaube, der Begriff der Liebe hat sich in der Geschichte total verändert, weil der auch immer was mit unserer momentanen Gesellschaft zu tun hat, mit der Geschichte und den Rahmenbedingungen gewissermaßen. Was dürfen Männer, was dürfen Frauen?
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Laura Nöbauer, ich bin Dramaturgin im Haus und ich freue mich, dass ich heute mit der Regisseurin Susanne Schmelcher über die aktuelle Regiearbeit Ich fühl's nicht sprechen darf, die kommenden Sonntag am 1. April in den Kammerspielen Premiere feiern wird. Susanne Schmelcher ist hier am Tiroler Landestheater ja keine Unbekannte. Sie hat bereits mehrfach bei unserem Haus inszeniert, zum Beispiel Shakespeares Der Sturm im Großen Haus und zuletzt die österreichische Erstaufführung Nio Taimori. 2015 hat sie mit der Inszenierung von Anna Karenina den Bundesländer-Kategoriepreis beim Nestroy erhalten. Dies war natürlich nicht die einzige Auszeichnung, die sie erhalten hat. Sie hat zum Beispiel den Kurt-Hackenberg-Preis für politisches Theater erhalten und wurde für den Kölner Theaterpreis nominiert. Mit der Produktion Automatenbuffet an der Kölner Volksbühne wurde sie zu den Privattheatertagen in Hamburg eingeladen und für den Monika-Bleibtreu-Preis nominiert. Susanne Schmelcher studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Mainz und Granada, Spanien. Und seit 2013 arbeitet sie als freie Regisseurin unter anderem auch am Theater Heidelberg, am Pfalztheater Kaiserslautern und am Theater Konstanz, wie auch am Theater im Bauturm in Köln. Außerdem arbeitet sie als Lehrbeauftragte an den Instituten für Theaterwissenschaft in Mainz und in Bochum und schreibt für den Kölner Verlag Hartmann und Stauffacher. Hallo Susanne.
Hallo, das war eine lange Einleitung.
Ja, das war Dankeschön. Eine lange. Ja, zu Recht, du hast ja schon ganz schön viel gemacht hier. Ja. Du entwickelst die Bühnenfassung von Liv Strömquists feministischen Comic »Ich fühl's nicht«. Liv Strömquist zählt ja zu den einflussreichsten feministischen Comicbuchautorinnen. Sie hat Politikwissenschaften studiert und zeichnet regelmäßig für unterschiedlichste schwedische Magazine und Zeitungen. Und was ganz besonders an ihr ist, ist, dass sie quer durch die Geschichte schaut und sich feministischen Themen widmet und diese mit Philosophinnen, Mythen, Wissenschaftlerinnen und so weiter durch die Geschichte durch beschäftigt und sie die Fragestellungen versucht zu beantworten. Ich fühl's nicht war ihr viertes Buch und die Ausgangssituation ist, dass laut Boulevardpresse Leonardo DiCaprio diverseste unterschiedliche Beziehungen zu Topmodels pflegt, aber aus irgendeinem Grund wechseln die durch und irgendwie fühlt er nichts dabei. Und der Comic beschäftigt sich nun mit unserem Begehren im Spätkapitalismus. Du hast uns erzählt, dass sich die Comics von Liv Strömquist sehr interessieren aus einer feministischen Sicht, aber auch da du ja selbst Philosophie studiert hast, kennst du ja die ganzen Personen, die da drinnen vorkommen. Magst du mir nochmal erzählen, was ist das Besondere an den Comics, warum du die so gerne hast?
Also ich finde, dass es Liv Strömquist besonders gut gelingt, die tiefgründigen und auch teilweise schwierigen Gedankengänge einer Philosophin oder einer Soziologin, eines Soziologen so zu bündeln, dass man die in ganz knappen Abhandlungen verstehen kann und dann gleichzeitig setzt sie dazu eben unsere heutige Welt in so popkulturellen Bildern. Und diese Verquickung von diesen zwei Sachen, die so eigentlich sich total zu widersprechen scheinen, also Tiefe, Tiefgang und die Promi-News gewissermaßen, das ist so das, was es besonders macht. Also, dass die Erkenntnisse einen praktisch ins Gesicht springen und man denkt, ach krass, deshalb ist das so. Und gleichzeitig hat man dann aber auch ein Bild dazu, was es einfach witzig macht, indem man dann Leonardo DiCaprio sieht und man sieht die ganzen 10, 15 Models vorbeiziehen, die alle mehr oder weniger gleich ausschauen und nicht über 25 sind. Und dann wird dazu eben erklärt, warum wir denn vielleicht in der heutigen Gesellschaft so schlecht fühlen und lieben können.
Es gibt ja da ganz, ganz viele Theorien, die da abgehandelt werden. Hast du deine Lieblingstheorie oder die dir der am besten gefällt zu dem Thema?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde viele Sachen sehr erhellend. Vor allem die Soziologin Eva Illus hat wirklich aus so einer feministischen Perspektive total interessante Erkenntnisse. Also die zum Beispiel davon spricht, dass der männliche Erfolg sich gewissermaßen neu definiert. Dadurch, dass Männer früher in der Gesellschaft in allen Bereichen die Vorrangstellung hatten, also bei der Arbeit, in der Kneipe, nur die Männer durften in die Kneipe gehen und auch zu Hause, in dem die Männer einfach alles bestimmen, die ganzen Lebensbereiche. Und das hat sich ja in unserer Gesellschaft zum Glück gewandelt. Und dadurch ist aber auch eine Verschiebung passiert, sodass die Männer irgendwie ihren Erfolg woanders suchen mussten. Ne? Zu Hause müssen die abwaschen, in der Kneipe sitzt jetzt auch die Frau und die gibt auch mal einen aus. Und dadurch sagt Ilus, ist es so, dass die Männer dann praktisch in der Beziehungswelt, in der Liebe den Status behalten wollen und sich dadurch irgendwie unerreichbar machen und zu den Frauen sagen, ja, dann ist es halt so, dass ihr dann uns hinterherrennen müsst, wenn ihr was wollt, weil die Frauen dann auf einmal den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, Kinder kriegen zu müssen oder sich irgendwie binden zu wollen. Dabei wäre das vielleicht auch nicht so, aber das liegt natürlich an dieser Verschiebung. Das ist so eine Theorie. Und das finde ich total interessant, darüber nachzudenken. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Theorie von Byung-Chul Han, der davon spricht, dass wir in unserer spätkapitalistischen Welt sehr narzisstisch unterwegs sind. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich total viel mit uns. Wie geht's uns? Wie fühle ich mich gerade? Wir bespiegeln uns die ganze Zeit selbst und verlieren dadurch den Bezug zum anderen, zur Außenwelt. Und ich glaube, das hat was mit so einem Hektik. Er sagt, spricht von Müdigkeitsgesellschaft. Das finde ich ist auch eine sehr kluge Beobachtung unserer Zeit. Und dass wir dadurch uns auch nicht richtig auf andere Leute einlassen können, weil der andere irgendwie verschwindet. Der juckt uns nicht mehr. Wir gucken nur uns selbst im Spiegel an.
Hat sich der Begriff der Liebe im Laufe der Geschichte verändert?
Ich glaube, der Begriff der Liebe hat sich in der Geschichte total verändert, weil der auch immer was mit unserer momentanen Gesellschaft zu tun hat, mit der Geschichte und den Rahmenbedingungen gewissermaßen. Was dürfen Männer, was dürfen Frauen? Aber auch, was sind die Herausforderungen der Zeit? Ne? Also, wo es noch kein Handy gab, haben wir uns bestimmt wahnsinnig viel weniger mit uns selbst beschäftigt. Instagram-Welt oder so, die verändert ja total viel. Wenn ich auf dem Feld die ganze Zeit bin und den Acker bestelle, dann ist es mir erstmal scheiß wurscht, was mit mir irgendwie los ist. Ich versuche einfach nur durch den Tag zu kommen. Und das ist total interessant, weil quasi die Erkenntnis zu wissen, dass die Umgebung in alle Phänomene mit eingreift, auch in die Liebe, also dass die Liebe gewissermaßen davon beeinflusst ist, in welcher Gesellschaft wir gerade leben, das machen wir uns viel zu wenig bewusst. Und daraus können wir auch rückschließen, und das finde ich auch eine wichtige Sache, dass der Kapitalismus uns nicht immer hilft. Also, dass wir, wenn wir den anderen als Ware betrachten, sind wir nicht besser dran, glaube ich.
Hattest du Aha-Erlebnisse beim Lesen des Comics?
Ja, ich glaube, genau solche Sachen. Das war totales Aha-Erlebnis. Ja, man ist ja irgendwie immer, ne, sagt, ich will den Kapitalismus kritisch betrachten, aber wenn man nicht so wieder zurückgeht und sich so eine Theorie auch mal anschaut, dann kommt man auch nicht darauf, wie ja da genau die Zusammenhänge sein könnten.
Ich musste ja immer wieder laut loslachen beim Lesen des Comics. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Gab es irgendeine Stelle, die dich wirklich wahnsinnig amüsiert hat in der ganzen Sache?
Moment, ich zitiere kurz. Also eine Stelle, die ich beim Lesen total super fand, war die Stelle, wo gesagt wird, es ist super sexy, wenn jemand den zeitgenössischen Normen entspricht und total selbstbewusst und unabhängig ist und jemand antwortet darauf mit Miam. Das war nicht total witzig. Wobei ich mittlerweile sagen muss, das war ja, als ich den Comic gelesen habe, jetzt, wo wir Bilder dafür finden, gibt es so viele Lieblingsstellen. Also ich könnte mich wirklich wegschmeißen, wenn Miraculix mit der Schöpfkelle aus dem Zaubertrank-Topf dann irgendwie sagt, ich mag es irgendwie nicht zu einem viel jüngeren Model, wenn Frauen so needy rüberkommen. Ich mag lieber selbstbewusste Frauen. Das liegt vielleicht dran, dass ich Feminist bin. Also das sind so aberwitzige und dumme Sätze, die man vielleicht nicht in der Überspitzung, aber doch auch so in der Art manchmal zu hören kriegt, auch als Frau. Und man wirklich denkt, danke, dass es mal jemand sagt.
Mhm. Unglaublich.
Und noch viele andere Lieblingsstellen.
Ja, unglaublich witzig. Du hast jetzt gerade Miraculix angesprochen. Das heißt, es werden ja nicht nur Philosophinnen genannt, sondern es werden ja Mythen, es werden Comicfiguren, es werden popkulturelle Idole benannt. Magst du uns ganz kurz ein paar Namen nennen, die drinnen vorkommen?
Ja, die Range geht von Leonardo DiCaprio und Beyoncé über Miraculix, Eros, der die Leute verzaubert, hin zu Theseus und Ariadne. Wir sehen Figuren, die wir nicht so gut kennen, Lord Byron und Lady Lamb. Also wir sehen auch viele, wir hören Musik von Bessie Smith und Bryan Adams. Wir hören einfach, haben ganz viele unterschiedliche Bereiche, also Kunstschaffende, Kulturschaffende, DichterInnen, PhilosophInnen, aber auch quasi unsere typischen Sängerinnen und ein typischer Schauspieler. Und wir haben aber auch quasi Vertreter, Stereotype, Vertreter unterschiedlicher Zeiten. Also den Mann von früher, die Frau von heute, die während der Yogastunde darüber nachsinnt, wie viel Zeit sie noch hat, um Kinder zu kriegen und wie unter Druck sie ist. Oder den Mann von früher, der sagt, naja, in der Disziplinargesellschaft war nicht alles schlecht. Dann, wenn der Fürst gesagt hat, ich soll mal schneller machen, habe ich einfach gebummelt, während die Frau heute das Problem hat, dass sie einfach für sich selbst arbeitet. Und sie kann nicht einfach irgendjemand sagen, ja, kein Bock, sondern sie muss. Sie ist in ihrem eigenen Unternehmen, sie hat den Stress, sie muss das hinkriegen.
Ja, das ist natürlich auch eine grobe Verallgemeinerung, die Frau von heute und der Mensch von damals. Trifft's für dich, treffen für dich die Sätze zu, die sie sagen?
Also es geht natürlich immer, geht um Karikaturen. Und wir sagen auch im Stück vielleicht, vielleicht, vielleicht. Oder wir machen mal eine anderen Theorie weiter. Es sind alles Theorien, es sind Ansätze, die man auch nicht glauben kann. Die kann man auch wieder verwerfen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, den Abend auch so zu begreifen, als Denkanstoß, als Möglichkeiten, wie man Dinge sehen kann. Und ich glaube, jeder findet eine andere Erkenntnis irgendwie interessant und spannend. Aber für mich trifft schon ganz viel, auch wenn es natürlich überspitzt ist. Also es muss überspitzt sein, dass es einen Humor hat. Aber wir gewinnen schon eine Erkenntnis, glaube ich, aus diesem Abend.
Das kann ich jetzt nur bestätigen. Ich habe schon viele Erkenntnisse gewonnen bei den Proben. Der Comic an sich ist ja schon eine sehr interessante Sache, weil ja so viele verschiedene Denkansätze in so ein popkulturelles Format transformiert worden sind. Und jetzt gehst du noch mal einen Schritt weiter und transformierst diesen Ansatz weiter auf die Bühne. Ich denke, das war jetzt nicht ganz einfach. Was sind denn die Herausforderungen oder wie bist du vorgegangen, einen Comic auf die Bühne zu bringen? Wie war da deine Arbeitsweise?
Ja, wir sind noch mitten in den Proben. Das heißt, es ist noch nicht beendet. Der Prozess ist tatsächlich zu überlegen, wie kann man Bilder erzählen? Welchen Raum brauchen wir dafür? Welche Mittel haben wir? Dann haben wir noch die Schwierigkeit, dass wir nur 4 Spielende haben. Und die Mittel, die wir gewählt haben, ist, dass die Marion Hauer in der Bühne einen quasi mehrstöckigen Kasten aufgebaut hat, wo wir verschiedene Fenster haben, die fast wie in einem Comic funktionieren, der so aufgeklappt dasteht, wo man reinschaut und man kann quasi in jedem Fenster immer was anderes sehen. Und da bei 8 Fenstern, wenn wir 4 Spielende haben, nicht immer alles besetzt sein kann, haben wir uns überlegt, dass wir auch mit Live-Videos, mit vorproduzierten Videos arbeiten, mit Schriften, sodass in den unterschiedlichen Bildern quasi in jeder Box immer was anderes auch erzählt werden kann, auch mal ohne eine Figur. Wir haben dann aber auch klassische Spielszenen eingebaut, weil es doch auch neben diesen philosophischen, sehr an das Publikum gerichteten Momenten auch was Theatermäßiges haben sollte, sodass wir auch ein paar längere Spielszenen dann mal haben, klassischerweise. Aber wir haben auch viele ganz kurze Bilder. Da kommt jemand mal aus einer Klappe, da kommt jemand hinter einem Vorhang hervor und immer wieder mit Kostümwechsel. Also ich weiß nicht, wie oft sich die Schauspielenden da umziehen an diesem Abend. Es ist absolut aberwitzig, aber es macht eine wahnsinnige Gaudi, das auch anzuschauen.
Wir haben gezählt, ich glaube, es sind um die 40 Kostüme, die drinnen vorkommen.
Was Wahnsinn. Ja
wirklich sehr viele sind, aber auch irgendwie den Charme ausmachen, dass man innerhalb von einer Sekunde eine Person sieht und schon wieder die nächste im gleichen Charakter, macht ja wahnsinnig viel Spaß zuzusehen. Wie würdest du sagen, vom Timing ist das anders zu anderen Theaterproduktionen, die natürlich alle unterschiedlich sind, aber ganz prinzipiell?
Also es funktioniert wie so eine Mischung aus einer Lecture-Performance, einer Komödie und einem, sage ich jetzt mal, eher dramatischen Theaterabend an wenigen Stellen. Also das sind, glaube ich, die wenigsten. Also so sowas, was man in klassischen Theaterabenden hat, diese Konversationskomödien oder wenn man ein Hamlet spielt oder sowas, was ihr jetzt gerade auf dem Spielplan habt, eine Familie. Davon hat es sehr wenig Anteile, weil dafür hat es keinen Raum. Da muss man prägnant sein. Da gibt es nur kurze Momente, wo es mal in sowas geht. Sondern es funktioniert sehr komödienhaft, aber dann gleichzeitig muss man, glaube ich, auch mal noch über andere Formen nachdenken. Und es ist wirklich schwierig gewesen, das zu bauen und auch weiterhin schwierig, weil da ja immer so viele verschiedene Mittel zusammenkommen. Dann hat man unter Umständen gerade die Videosequenz gar nicht, auf die man sich bezieht. Dann spielt man so ins Blaue rein. Also da diese Timing-Geschichten, das ist eine fortführende Arbeit daran gewissermaßen. Das ist wirklich herausfordernd, aber das ist auch eine tolle Herausforderung. Es macht einfach Spaß, sich mit so verschiedenen Mitteln zu beschäftigen.
Ja, und im Comic hat man ja auch immer die Perspektive der Autorin, die auf diese ganzen Theorien raufsieht. Das musstest du ja auch irgendwie lösen, wie der Blick der Autorin auf das Ganze ist. Wie bist du da vorgegangen?
Ich finde persönlich in den meisten Theaterabenden es nicht so interessant, den Autor oder die Autorin mit einzubeziehen, weil das meistens so eine unsexy Figur ist. Und es ist auch was ich immer das Gefühl habe, außer uns Kunstschaffende interessiert das doch keinen gewissermaßen. Mich interessiert es nicht so wahnsinnig, sondern ich versuche eher, quasi mich direkt an den Inhalt zu begeben. In dem Falle war das aber wichtig zu überlegen, wie macht man das, wie löst man das? Ich habe das dadurch gelöst, dass ich die Figur des Leonardo DiCaprio ausgeweitet habe und den praktisch so ein bisschen durch das Stück durchziehe, dass der immer wieder auf die einzelnen Phänomene drauf guckt und praktisch sich selbst dadurch hinterfragt. Dass der Ausgangspunkt, die Ausgangsfrage von Liv Strömquist ist ja, warum macht Leonardo das? Warum kann er sich nicht festlegen? Warum kann er nicht eine Frau finden, die er gut findet? Warum sind die alle immer unter 25? Was ist da das Problem als stellvertretende Frage für eine ganze Gesellschaft? Und dann habe ich praktisch ihn durch diese ganzen Fragestellungen und verschiedenen Theorien und verschiedenen Figuren und Welten gejagt, wo er immer wieder dann sitzt da beim kleinen Prinzen und sagt, ah, das verstehe ich jetzt, wenn du ein Problem hast mit der Rose, dass die alle gleich aussehen. Ich kann mich auch nicht zwischen den Models entscheiden. Also das war so meine Herangehensweise da.
Weil du es jetzt so schön gesagt hast, was ist denn das Problem von Leo?
Ja, dazu muss man das Stück anschauen. Dann weiß man es vielleicht. Da werden verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen und dann kann man sich eine aussuchen oder alle nehmen oder sagen, stimmt ja überhaupt gar nicht oder der hat gar kein Problem. Wir wissen es ja auch nicht. Mhm. Ganz ehrlich, vielleicht, um das mit Eva Illus Liv Strömquist zu sagen, wir wissen nicht, was sein Problem ist. Es ist auch eigentlich gemein, darüber nachzudenken. Ist ja auch ein echter Mensch und nicht nur eine Figur. Aber es steht ja stellvertretend für uns. Und ich glaube, der Kapitalismus ist ein bisschen unser Problem. Die Rolle der Frau, die vielleicht doch noch nicht so ganz emanzipiert ist, wie man denkt. Oder ja, das Gefüge einfach zwischen Mann, Frau, das auch, was die Biologie vorgibt, wer kann Kinder kriegen, das hat natürlich auch, spielt da auch mit rein. Aber ganz viel sicher die Konsumgesellschaft, glaube ich, die ja unsere Entwicklung mit den Handys und sowas. Aber es ist ja auch ein kitschiges Liebesbild, ne? Vielleicht ist ja auch Self-Care und Empowerment und so viel wichtiger, als jemanden zu lieben. Who knows? Vielleicht. Ich würde sagen, es ist gut, den anderen wahrzunehmen und uns wieder ein bisschen rückzubesinnen, mal auf den Berg gehen, in die Natur oder wie bei uns in das große Weltall sich zu begeben und zu überlegen, was den Menschen ausmacht, weil das ist vielleicht dann nicht Instagram.
Das klingt ja schon fast wie ein Schlusswort, aber ich wollte dich doch noch so viel fragen. Vielleicht muss ich das nach hinten schneiden.
Dann mach doch.
Ich wollte dich noch zur Zusammenarbeit fragen mit Marion Hauer, mit der Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin. Ihr arbeitet ja schon relativ lange zusammen. Wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Also wie entwickelt ihr das Bühnenbild und die Kostüme?
In dem Falle war es jetzt eine spezielle Zusammenarbeit, weil ich ja auch die Fassung gemacht habe. Manchmal oder oft, wenn wir zusammengearbeitet haben, gab es einfach schon einen Theatertext, an dem wir uns abgearbeitet haben. Und jetzt in dem Falle habe ich praktisch durch die Fassung schon viel vorgegeben. Also ich habe mich entschieden, welche Figuren aus dem Comic, das sind ja so unendlich viele und jetzt kommt es einem auch schon viele vor. Ihr habt ja gesagt, 40 Umzüge. aber welche Figuren möchte ich denn gerne erzählen und auch wie sind die Wechsel und so. Und darauf musste natürlich Marion auch stark reagieren. Dann haben wir uns ein bisschen überlegt, dann habe ich daraufhin, was machbar ist, auch noch mal ein bisschen was geändert. Und Marion hat dann praktisch auf diese Fassung hin Kostüme entwickelt und dann haben wir noch über den Bühnenraum eben gesprochen. Da haben wir so ein bisschen gemeinsam drüber nachgedacht, wie erzählt man diese verschiedenen Bilder. Und daraufhin hat Marion dann diesen Raum mit den vielen Kästen, quasi Comic-Fenstern, wie man es nennen will, entwickelt. Und jetzt ist es auch so, dass wir uns eigentlich bei den Proben beständig abstimmen, dass sie mir sagt, ah, das habe ich gesehen, da könnten wir vielleicht noch das machen. Ich ihr sage, ja, lass uns doch da das Requisit irgendwie weglassen oder da das Kostüm irgendwie so machen, dass wir uns da einfach ja, miteinander besprechen und immer wieder abstimmen, um dann möglichst gutes Experiment-Comic auf die Bühne hinzukriegen.
Mhm, sehr. Ja, und eben dadurch, dass du auch die ganze Fassung selbst entwickelt hast, ist ja sowieso ein Prozess. Ich hatte das, wie ist das in den Proben? Hast du mit den SpielerInnen auch im Nachhinein noch Dinge geändert an der Fassung? Seid ihr im gemeinsamen Austausch oder wie hat die Probenarbeit bis jetzt funktioniert?
Also tatsächlich haben wir schon auch noch ein paar Sachen geändert. Jetzt nicht an der grundsätzlichen Struktur des Textes, aber wir haben zum Beispiel dann am Anfang habe ich so Breaking News erfunden und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, das ist doch cool, wenn wir das später nochmal wiederkehren lassen. Dann haben wir auch festgestellt, oh, da ist ein Umzug, den schafft man so nicht. Dann hat man sich da ein Bild gefunden. Dann sind wir auch öfter mal nochmal zurück in den Comic gegangen. Dann hat jemand gesagt, ach, guck mal, der Text ist toll, der ist jetzt gar nicht drin, ist ja schade, lass uns den noch reinnehmen. Dann haben wir den reingenommen, haben dafür was anderes rausgetan. Also wir haben schon so an ein paar Stellen haben wir wirklich noch mal was verändert, auch um das natürlich passend zu machen für die Leute, auch die das spielen. Das ist natürlich auch ein großes Geschenk, wenn man, man darf das ja nicht mit allen Texten, wenn man jetzt so ein Brecht hat oder so, da darf man ja immer nichts. Und da ist es ein Geschenk, dass man damit auch arbeiten kann und sagen kann, wenn es uns jetzt anders besser passt, dann nehmen wir halt eine andere Stelle. Oder ich habe auch Sachen erfunden, die da nicht drinstehen und wir haben an den Proben noch ein, zwei kleine Sätzchen dazu getan, die da nicht stehen, wenn uns das hilft. Das ist toll.
Das freut mich, dass dir das so viel Spaß macht, da in so in beiden Bereichen so tätig zu sein und eigentlich ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Du und die Musik spielt ja auch eine große Rolle bei dir. Alle SpielerInnen haben ein Lied. Machst du das generell gerne oder weshalb spielt Musik da so eine große Rolle und wie hast du die Musik ausgewählt?
Also für mich spielt Musik immer eine große Rolle. In diesem Falle aber noch mal mehr, weil auch in dem Comic bestimmte Songs angeteasert werden, wird quasi der Text zitiert und dann wird auf den Text des Liedes Bezug genommen. Also es ist auch so eine Popkulturreferenz, wo man dann sagt, guck mal, Beyoncé singt Irreplaceable, du bist ersetzbar. Stell deine Sachen nach links, du blöder Typ. So. Und darauf bezieht sich's. Und das haben wir dann deshalb zum Beispiel drin. Dann gibt es noch eine andere Stelle von Bessie Smith. Das wird quasi gegenübergestellt, der Beyoncé. Also die unterschiedlichen Positionen früher, also früher, nicht ganz so früher, aber bei Bessie Smith in der Zeit und jetzt heute. Und davon ausgehend habe ich gedacht, na, die möchte ich eh erzählen, die brauchen wir auch für die Dramaturgie des Stückes, aber das ist mir zu wenig, das ist dann zu leer. Darauf aufbauend habe ich gedacht, eigentlich wäre es toll, wenn jeder auch was singen kann, habe mir Sachen ausgesucht, die für mich thematisch passen, die auch nochmal so einen Twist haben, wo man ein paar Songs rauskramt, die man schon lange vielleicht nicht mehr gehört hat und denkt, ach ja, krass, das passt auch total zu dem Liebesthema. Und habe mir da Szenen ausgesucht, wo das gut hinpasst. Und am Schluss haben wir einen Song von Danger Dan, der total gut das beschreibt, was ich irgendwie so wichtig finde, was ich vorhin gesagt habe, mit wieder auf den Berg gehen oder sich mal wieder in die Natur zu stellen und sich als Mensch irgendwie wahrzunehmen und sich nicht von den ganzen vielen Beanspruchungen unserer Zeit zu vereinnahmen zu lassen. Da geht es eben darum, alles hört mal auf, aber heute nicht. Und deshalb können wir doch lieben.
Das ist aber jetzt ein wirklich schöner Schlusssatz. Den nehmen wir doch. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Susanne.
Danke,
ich
Laura.
Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Premiere und
ich mich auch, Daumen gedrückt.
Ja, das wird sicher toll. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.